I have one last question. It has to do with Joe Biden. Did you hear what he said today?
No, I didn't.
Okay. He said that he believes that you will steal the election. And if you don't win, he thinks that military will escort you from the White House.
Look, Joe's not all there. Everybody knows it. And it's sad when you look at it and you see it. So you see it for yourself. He's created his own sanctuary city in the basement of wherever he is. And he doesn't come out. And certainly if I don't win, I don't win. I mean, you know, go on and do other things. I think it would be a very sad thing for our country.
In einigen Städten kommt es zu gewaltsamen Aktionen gegen Statuen von Generälen der Südstaaten. Die Konföderierten hatten im Bürgerkrieg von 1861 bis 65 die Sklaverei verteidigt. Die jüngsten Proteste gegen Rassismus haben die Kontroverse um Amerikas Denkmäler auch durch den Wahlkampf neu entfacht.
Und damit herzlich willkommen zu Episode Nummer 135 des jungen politischen Podcasts wie immer zusammen mit Roman.
Einen wunderschönen guten Tag und ebenfalls wie immer zusammen mit Simon.
Hi.
Ja, wir entwickeln uns hier langsam zum transatlantischen Podcast, denn wir haben heute wieder zwei Themen, die sehr direkt oder entfernt etwas mit den USA zu tun haben. Und beim ersten Thema ist der Zusammenhang relativ offensichtlich, will ich meinen.
Wenn Trump im Titel steht, könnte man schon dann von ausgehen, dass es irgendwie mal wieder um die USA geht. Aber auch das zweite Thema Denkmalsturz hat seinen Ursprung in den USA, denn die Black Lives Matter Bewegung hat eine neue Auseinandersetzung mit Denkmälern wieder in den Mittelpunkt der öffentlichen Debatte gerückt, indem dort eben Denkmäler von rassistischen ehemaligen Helden der einen, aber wie gesagt Rassisten und Unterdrücker der anderen gestützt werden. Und das sollte auch für uns vielleicht Anlass sein, in Deutschland mal über unsere Denkmalkultur zu sprechen. Das wollen wir am Ende der Episode tun. Aber was genau machen wir jetzt am Anfang? Ich meine, Post-Trump-Amerika, was soll das heißen?
Ja, ich möchte erstmal festhalten, dass wenn man sich jetzt die Spiegel-Cover vor Augen führt, entwickelt sich Trump so langsam zu unserem Hitler. Denn wir haben ja tatsächlich eine gewisse Tendenz, über Trump zu sprechen und dann natürlich auch
generell über die USA, einfach weil es da so schön kontrovers ist. Ich meine, für die Amerikaner muss es hart sein, dass es immer um Leben und Tod geht irgendwie, wenn es um Politik geht in den USA. Aber für uns ist es halt einfach ein großer Fun-Faktor.
Yeah.
Wir tragen die negativen Konsequenzen nicht.
Ja, ein potenzieller Bürgerkrieg, über den wir gleich in Part 1 sprechen wollen.
Ja, und rassistische Polizeimorde. Ich glaube, ich nehme die Aussage zurück.
Ja. Wie dem auch sei, denn worauf Simon ganz am Anfang hinaus wollte, ist, dass in den USA im November so eine kleine Wahl stattfindet namens US-Präsidentschaftswahl. Und dort ist es ja durchaus möglich, dass der aktuelle Amtsinhaber Donald Trump verliert. Und wir stellen uns die Frage, was das denn für Folgen hätte für die USA. Und zwar darüber hinaus, dass dann nur Joe Biden gewonnen hätte, sondern dass Trump möglicherweise die Wahl nicht anerkennt.
Er behauptet ja was anderes.
Ja, aber ich meine, Trumps Worten zu vertrauen ist genauso nachvollziehbar wie was weiß ich, der Story der katholischen Kirche von Maria und Jungfrau, dies das zu vertrauen. Also ich würde da mal gewisse Zweifel anmelden. Das, wie gesagt, unser erstes Thema. Simon hat zu Trump, nicht zu Marias Jungfräulichkeit einen Beitrag vorbereitet und den hört er jetzt. Viel Spaß.
Well. Noch vor 4 Jahren wäre es eine Selbstverständlichkeit gewesen. Heute ist es eine Meldung in allen Zeitungen wert. Der US-Präsident würde eine Wahlniederlage akzeptieren. In einem TV-Interview bei Fox News sagte Donald Trump, bei einer Niederlage würde er eben andere Dinge tun, auch wenn es eine, Zitat, traurige Sache für das Land wäre. Doch wie glaubwürdig ist diese Aussage wirklich? Schließlich macht Trump bereits jetzt Stimmung gegen ein bestimmtes Wahlverfahren, die Briefwahl. Bei einem großen Gebrauch der Briefwahlzettel würde es zur größten manipulierten Wahl der Geschichte kommen, so Trump. Zwar gibt es für diese Annahme, wie so oft, keine faktische Grundlage, doch der Mieter des Weißen Hauses scheint sich bereits jetzt eine Ausrede für eine kommende Niederlage zurechtgelegt zu haben. Die Mehrheit der Amerikaner ist nebenbei erwähnt dafür, dass jeder, der möchte, 2020 auch per Briefwahl wählen können sollte. Die größte Unterstützung zu einer breiten Nutzung dieser Wahlmethode kommt aus der jungen Bevölkerung. Ein weiterer möglicher Grund für Trumps Panikmache. Doch was passiert nun wirklich im November 2020? Gewinnt Trump oder Biden? Und wenn Trump verliert, wird er die Niederlage wirklich akzeptieren? Und was passiert, wenn nicht? Das sind Fragen, denen wir uns nun ausführlich widmen wollen. Gut, klären wir also erstmal die Frage, die wir ja schon das ein oder andere Mal hier im Podcast besprochen haben. Gewinnt Trump oder Biden im November? Aktuell, was ist deine Prognose?
Also erstmal die Prognosen der Prognosen, also die Umfragewerte, sagen ja tatsächlich, dass, ich glaube, es ist gerade einen 10 Prozentpunkte Vorsprung für Biden. Das heißt, die
Da muss man wieder zu sagen, das sind wieder diese Head-to-Head-Matchups, die auch schon dazu geführt haben, dass überall hieß, Clinton führt und am Ende hat sie auch verloren, obwohl sie 2 Prozentpunkte vorne lag.
Das stimmt. Aber natürlich unterliegen immer einer gewissen Umfrageunsicherheit. Aber was ich mal auch sagen kann, auch die Umfragen in den Battleground States, also die, die wichtig sind, die Trump das letzte Mal alle relativ knapp gewonnen hat und die der entscheidende Grund, warum er den Electoral College, das Electoral College gewonnen hat, den Popular Vote allerdings nicht. Auch in diesen Staaten liegt Joe Biden vorne. Das heißt, aktuell sagen die Umfragewerte auch ganz offensichtlich pro Biden. Und wir hatten das beide schon mal gesagt. Ich bin immer noch der Auffassung, dass Biden, wenn er jetzt keine Vollkatastrophe beispielsweise bei der Vizepräsidentschaftskandidatinwahl vorlegt oder einfach sich keinen riesigen Fauxpas leistet und es halt schafft, seine Base und vor allem auch die jungen Demokraten zu mobilisieren, dass er dann den Mobilisierungswettkampf gegen Trump gewinnen kann und ab November 2020 President-elect sein wird.
Sehr schön formuliert. Also ich war ja immer kritisch, das haben wir ja besprochen, gerade vor der Black Lives Matter Bewegung, beziehungsweise nicht vor der Black Lives Matter Bewegung, die gibt es schon länger, aber vor dieser Neubelebung, sage ich mal, der Black Lives Matter Bewegung in den USA, da habe ich immer gesagt, ich sehe Donald Trump Joe Biden in einem Wahlkampfduell deutlich besiegen. Ich sehe nicht, wie Joe Biden die jungen Wähler, die du gerade angesprochen hast, mobilisieren soll. Jetzt allerdings meiner Ansicht nach gewinnt Joe Biden gerade definitiv den Kulturkampf in den USA sozusagen, falls man das so nennen kann. Mir fällt kein besserer Begriff ein. Aber all die relevanten politischen Themen der Öffentlichkeit aktuell, wie eben die Frage, wie muss man mit der Polizei umgehen, Rassismus, und auch die Corona-Debatte, das hat weniger mit Kulturkampf zu tun, aber all das, da ist Joe Biden gerade der klare Meinungsführer, der einmal die Demonstranten und Demonstrantinnen hinter sich hat und der natürlich auf die Missperformance von Donald Trump bei Corona verweisen kann, die am Ende mehrere tausend Tote zu verantworten hatte. Heißt, ich möchte nicht alle Corona-Toten Donald Trump dafür verantwortlich machen, aber er hätte mit früherem Handeln natürlich für weniger Tote sorgen können. Auch das ist ein Fakt. Und da akkumuliert sich jetzt eben sehr viel. Roman hat es gerade schon richtig gesagt, es geht darum, die eigene Basis zu mobilisieren in den USA, so ein gespaltenes Land, wie es das eben ist. Da entscheidet sich keiner spontan, ob er Demokrat oder Republikaner ist, zumindest die wenigsten. Und da die demokratische Basis durch diese Black Lives Matter-Bewegung vor allem, vielleicht ein bisschen auch durch Corona, mir gerade sehr mobilisiert vorkommt, würde ich auch sagen, Joe Biden kann am Ende diesen Mobilisierungswettkampf gewinnen. Natürlich, wie gesagt, wir merken in 2020, in wenigen Monaten kann sehr viel passieren. Also auch hier kann sich nochmal alles ändern. Aber ich bleibe auch dabei, Joe Biden wird die Wahl offiziell gewinnen. Nun gut, was heißt jetzt offiziell? Donald Trump könnte halt am Ende eben behaupten, Joe Biden hätte gar nicht gewonnen, auch wenn die Umfragewerte das sagen. Spielt das denn überhaupt eine Rolle, Roman?
Ja, wenn man sich das anguckt, also häufig, es ist ja relativ häufig, dass irgendwelche Wahlergebnisse und so in Ländern, die ein gewisser Donald Trump eher als Shithole Country bezeichnen würde, also einfach Länder, die gerade anfangen, demokratische Systeme zu haben und einfach keine so stabile Demokratie sind, dass es beispielsweise in Afghanistan ist es ja aktuell so, dass es zwei Präsidenten gibt, die beide meinen, gewählt worden zu sein. In Südamerika.
In den USA war es so bei Al Gore und Bush schon, ne? Also darf man nicht vergessen. Also George Bush und Al Gore, da war auch am Ende die Frage, wer hat das überhaupt gewonnen? Und Al Gore hat am Ende nachgegeben, aber so richtig ist bis heute nicht geklärt, wer die Wahl tatsächlich gewonnen hat. Dort waren es jetzt aber nicht zwei Vollidioten, beziehungsweise ein Vollidiot, der es behauptet hat, gewonnen zu haben, obwohl es eine klare andere Faktenlage gab, sondern da war es halt damals einfach verdammt, verdammt knapp.
Witziger Side-Fact, der Bush, der Jüngere, hat sich ja jetzt sogar dazu entschieden, Trump nicht mehr aktiv zu endorsen. Und das ist ja auch schon ein relativ starkes Signal.
Ja, ich weiß nicht, für wen das ein starkes Signal sein soll. Der Politiker Bush ist einfach ausgestorben. So diese Art von Leuten.
Klar.
Ne? Also die, entweder du bist halt für oder gegen Trump.
Ja, aber du siehst meinen Punkt, dass der letzte republikanische Präsident den aktuellen republikanischen Präsidenten nicht endorsed, nicht offiziell unterstützt. Das ist schon ein gewisses Zeichen. Aber um zurück auf deine Frage zu
kommen. Ein Zeichen auf jeden Fall dafür, nur ganz kurz, dass eben die republikanische Partei nicht mehr das ist, was sie mal war. Und damit möchte ich nicht sagen, ach, die republikanische Partei war mal so toll vor 10, 20 Jahren, genau. Auch da war sie schon beschissen. Aber was wir da jetzt erleben, ist einfach eine Art Kult. Also die republikanische Partei hat sich zu einem Kult entwickelt.
Da kann ich natürlich auch nochmal sofort einen Film empfehlen, und zwar Weiß, der handelt von Dick Cheney, dem Vizepräsidenten unter Bush Junior. Sehr guter Film, guckt euch den an, da sieht man, was für Scheiße die am Stecken Dreck am Stecken hatten. So, jetzt aber mal wirklich zurück auf deine Frage. Also das ist ja tatsächlich, wie gesagt, eher in solchen schwächeren Demokratien, und das ist jetzt in dem Mutterland der Demokratie ist falsch, weil Griechenland, glaube ich, streng genommen das Mutterland der Demokratie ist.
Und weil die USA ganz viele andere Probleme haben, warum sie nicht demokratisch sind. Das Electoral College, meiner Ansicht nach, nur ein großer.
Ja, also.
Zumindest auch die politische Kultur in den USA, die haben eine historisch immer schon niedrige Wahlbeteiligung. All das sind Faktoren, die, finde ich, die USA nicht zur Vorzeigedemokratie machen. Das stimmen ja auch die Leute, die diese Umfragen machen, was ist das demokratischste Land, mit mir ja überein. Also da sind die USA ja nie auf Spitzenplätzen. Und ich glaube, sie sind sogar, werden als unvollständige Demokratie bezeichnet.
Zumindest preisen sie sich selber immer als die älteste Demokratie der Welt. Dann habe ich es jetzt mal so sehr schön neutral formuliert. Und dementsprechend ist es schon relativ bedeutsam, wenn Präsidentschaftskandidat seine Niederlage einfach nicht akzeptiert, weil er hier jetzt bei dem Briefwahlverfahren vermutet, und das wirklich völlig faktenlos, dass dort irgendwie gefälscht worden wäre.
Ja, gefälscht worden wird, das ist ja das Absurde. Also er sagt ja sogar, es ist ja noch nicht mal passiert. Es gibt Fälle von möglichen irgendwie Problemen bei Briefen und so. Das alles ist aber sozusagen unverhältnismäßig. Also all die paar Fehler, die Trump in der Vergangenheit irgendwie aufweist, hätten niemals auch nur ansatzweise irgendwas an dem Wahlergebnis geändert und sind auch nicht speziell für die Briefwahl irgendwie, dass es da besonders auffällig ist, dass da Wahlfälschung stattfindet.
Und vor allem, das sagt er in dem Land, wo die Wahl vor Ort an Wahlcomputern stattfindet, die so einfach zu hacken ist, nicht mal das richtige Wort, zu manipulieren sind. Das ist unfassbar. Ich glaube, die Last Week Tonight Show hat da mal ein sehr gutes Bit drüber gehabt, dass wie diese Wahlcomputer manipuliert werden können. Ich erinnere mich hier richtig. Ich packe euch einfach mal den Link zu der Ausgabe von Last Week Tonight mit John Oliver in die Podcast-Beschreibung. Gerade weil das die Wahlcomputerbereitstellung ist, auch die Sache der einzelnen Bundesstaaten und dass es dort totale Unterschiede gibt und wirklich alte Verfahren. Das heißt, dahingehend ist seine Kritik einfach auch im Vergleich zum Status Quo 2016 einfach völlig absurd.
Ja, vor allem eben, was man dazu sagen muss, Donald Trump hat eben gesagt, dass, um das nochmal besser zu betonen, dass die Briefwahl gefälscht werden wird. Ne? Also er bezieht sich jetzt in seiner Kritik für 2020 auf etwas, was noch nicht passiert ist, sondern er geht einfach davon aus, er schreibt, es wird große Wahldiebstähle geben, die Leute werden irgendwie die Sachen aus den Postkästen klauen und so weiter. Also völliger Bullshit, dafür gibt es überhaupt kein historisches Beispiel in den USA, dass das so passieren sollte. Aber das ist eben eine Möglichkeit, auf die er sich am Ende berufen kann. Weil natürlich sagt Donald Trump, wenn er gefragt wird, wenn sie verlieren, werden sie die Niederlage akzeptieren. Ja, der Gag ist nur, meine Prognose, Donald Trump wird am Ende eben nicht sagen, er hat verloren. Also er wäre doof, wenn er sagen würde, ich habe verloren, aber ich bin jetzt offiziell Diktator und möchte trotzdem weiter an der Macht bleiben, Militärseite hinter mir. Sondern er wird natürlich sagen, nein, in Wirklichkeit habe ich die Wahl gewonnen, egal was die Fakten sagen. Denn dass Fakten nicht die größte politische Relevanz in den USA haben, hat er jetzt in den letzten 4 Jahren durchaus lernen können.
Das stimmt auf jeden Fall, wenn man sich das Mutterland der Alternative Facts, der alternativen Fakten anguckt. Was jetzt, denke ich, relativ interessant ist, wir haben das jetzt so lapidar gesagt, ja, Trump wird das Wahlergebnis nicht akzeptieren, was einfach ein riesiger Skandal mit unfassbar immensen Folgen wäre. Denn wie sähe das konkret aus? Die wohl schlimmste Form wäre tatsächlich, dass er dann so ein klein wenig diktatorenhaft und wie man das halt in den Shithole Countries, um Trump nochmal zu zitieren, kennt, dass sich der aktuelle Amtsinhaber einfach von seinem Amt nicht trennen will und irgendeine wichtige Gruppe hinter sich hat, sei es das Militär, Militär ist es häufig, oder irgendwelche ranghohen Bürokraten. Das ist jetzt tatsächlich interessant, wie das in den USA aussehen wird. Und ich denke nicht, dass Trump da so weit gehen wird, dass das diktatorische Gestalten oder Ausprägungen innehaben.
Aber warum?
Wird.
Also wenn er sagt, er akzeptiert die Wahlniederlage nicht, dann muss er doch irgendeine Konsequenz daraus ziehen.
Das wollte ich im nächsten Satz sagen, den ich jetzt alles gesagt klar, hätte, wenn du mich bitte nicht unterbrochen hättest. ich denke tatsächlich, dass er halt die ganze Zeit das schmollende Kind sein wird und auch vielleicht versucht, irgendwie so punktuell zu pieksen und möglich irgendwie vom Gericht gegen die Wahl Beschwerde einzureichen, das irgendwie komplett ausschöpft und versucht irgendwie auch eine politische Front im Kongress, also im Senat und im Repräsentantenhaus aufzubauen. Allerdings denke ich nicht, dass es diese ganz große Gestalt annehmen wird, dass das Militär für Trump gegen Biden putscht.
Ja, also man muss sich dann vielleicht einfach mal die Strukturen angucken und natürlich sind wir jetzt keine großen Kenner der Militärstrukturen in den USA und so weiter. Aber also ich glaube schon, wenn Donald Trump sagt, erstmal um die Grundlage zu legen, dass er die Wahl angeblich gewonnen hätte und dass Wahlfälschung stattgefunden hat und so weiter, dann wird er da schon eine Konsequenz draus ziehen. Donald Trump kann nicht verlieren, hat nie Niederlagen akzeptiert und er wird alles dafür tun, dass er die weiteren 4 Jahre Präsident sein kann, wenn es auch nur um sein Ego geht. Und deshalb ja, wird er dann auf jeden Fall alle möglichen Mittel ausschöpfen. Nur was heißt das dann am Ende? Wir müssen uns vielleicht die relevanten Institutionen in den USA angucken, die ihm vielleicht wirklich dabei helfen könnten, die USA dort die Demokratie komplett abzuschaffen. Und das ist natürlich, Roman hat es ja schon angesprochen, häufig in anderen Ländern das Militär gewesen. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, inwiefern ist Donald Trump tatsächlich fest integriert im Militär? Es gab ja jetzt, ich weiß nicht, war das nicht sogar diese Woche oder zumindest vor ein paar Wochen, vor ein paar Tagen, hat er ja irgendwie diese Kadetten besucht und so weiter. Man bekommt den Eindruck, dass Donald Trump sich gerade beim Militär einschreiben möchte, finde ich. Also er versucht tatsächlich dort irgendwie sich klar zu integrieren und Respekt zu verschaffen und so weiter. Ich sehe das nur noch nicht. So wie ich das Militär in den USA wahrnehme, und ich bin hier wirklich kein Experte, ist das eine relativ unabhängig handelnde Institution vom Rest der USA. Das ist einfach ein Riesenapparat, die geben unfassbare Mengen Geld aus. Und da gibt es eben Generäle, die die Macht haben und die das alles vorgeben. Aber so wie ich das auch aus der Berichterstattung kenne, in den USA läuft es da immer so ab, wenn dann Militärschlag verübt wird oder so, dann ist es nicht der Präsident, der meistens auf die Idee kommt, komm, lass uns das doch mal machen und das Militär gehorcht dann, sondern meistens kommen Generäle eben dann zu Präsidenten und fragen den Präsidenten, welche Art militärische Reaktion wollen sie zum Beispiel auf eine Provokation vom Iran durchführen. Wir haben ihnen hier 10 verschiedene Möglichkeiten aufgeboten.
Gutes House of Cards Wissen oder auch Designated Survivor, weil das da halt immer genau so dargestellt wird. Du hast da irgendeinen alten Ü50 General, der halt sagt, das ist die softeste Variante, das ist die härteste Variante. Genau. So war es ja auch bei der Tötung Soleimanis. Das
sagen
war ja auch
Insiderquellen, ja.
Genau.
Richtig. Und deshalb, worauf ich da jetzt mit hinaus möchte, ist, dass das für mich, finde ich, zeigt, dass der Präsident in den USA einfach grundsätzlich strukturell keinen allzu riesigen Einfluss hat. Natürlich trifft er am Ende die letzte Entscheidung, aber er ist nicht so fest integriert in diesem Komplex, als dass er jetzt als autoritärer Präsident wie Donald Trump dann tatsächlich eben diese Kräfte mobilisieren könnte. Deshalb, ich glaube, ich sehe Donald Trump nicht dabei, tatsächlich real das Militär zu mobilisieren. Ja, wie siehst du das beim Militär?
Ich habe meine Gesamtlösung schon gesagt, dass ich nicht glaube, dass es irgendwelche, dass es wahrscheinlich so kleinere, punktuellere Konsequenzen hat, aber dass das große Ganze als Alternativpräsident nicht funktioniert. Und da habe ich natürlich auch implizit mit einbezogen, dass das Militär also nicht gegen Biden putschen wird.
Dann, es gibt ja durchaus noch eine andere, ja, ich sag mal, militärähnliche Institution in den USA, die Polizei.
Und Callback dort, zur letzten Folge.
Ja, richtig, dort haben wir über Polizeireform gesprochen. Und auch die Polizei, finde ich, kann man sich hier durchaus anschauen. Und da muss man natürlich sagen, wenn man sich die Strukturen dort anguckt, habe ich das Gefühl, dass dort die Präsidenten einen viel größeren Einfluss drauf haben. Zwar muss man sagen, grundsätzlich sind die dort organisiert von Städten, von Kommunen und so sehr dezentralisiert, zumindest was die Strukturen angeht im Vergleich zu, dass da eben nicht der Staat in den USA die Vorgaben gibt, sondern dass es eben verschiedene Polizeiapparate auf verschiedenen Ebenen gibt, die Entscheidungen treffen, was es natürlich immer am Ende, das wäre dann ein Fazit, vielleicht schwieriger macht, da als Präsident durchzugreifen. Die Polizisten als Individuen sind aber natürlich mehrheitlich klassische Trump-Wähler-Zielgruppe. Ne? Also da wäre dann die Frage, glaube ich, auch eher, inwieweit würden sich vielleicht die Individuen dort, die Polizisten selbst, aus ihren Strukturen rauslösen und irgendeine Art paramilitärische Truppe für Donald Trump dann bilden wollen. Das klingt jetzt alles völlig absurd, wenn ich das hier gerade sage. Aber man muss sich wirklich fragen, ist es so absurd? Ich denke, es ist richtig zu sagen, 30% der US-Amerikaner sind Trump-Fanatiker. Und ein Trump-Fanatiker, der macht alles dafür, dass Donald Trump nicht verliert und am Ende Präsident bleiben wird. Und wir sehen jetzt schon, dass weiße bewaffnete Leute in Parlamente einmarschieren. Wo war das, worauf ich da gerade anspiele? Michigan, genau, richtig. Ne? Also all das sind Szenarien, für die es Anzeichen jetzt schon gibt, inwiefern tatsächlich Trump dann das groß mobilisieren kann und politisch nutzen kann, um eine jahrhundertealte Teildemokratie umzuwerfen, das ist natürlich nochmal eine andere Sache. Trump ist nun auch wirklich kein Stratege. Aber es sind zumindest Fragen, die man sich stellen muss. Denn ich glaube nicht, dass Trump eine Wahlniederlage akzeptiert, habe ich ja schon gesagt. Und das heißt als Konsequenz, dass eben 30% der Amerikaner am Ende auch der Überzeugung sein werden, dass dort Wahlfälschung stattgefunden hat, egal was die Faktenlage sagt, und dass sie hinter Trump stehen wollen. Und die Frage, die sich am Ende stellt, ist, zu was ist ein Trump-Kultist tatsächlich bereit, zu welchen Mitteln zu greifen?
Also ich kann mir es tatsächlich gut vorstellen, dass du Individuen hast, dass du Polizisten hast, die sozusagen irgendwelche, die kleinen Männer und Frauen der Polizei und vor allem Männer, ich denke mal.
Vor allem Männer, ja. Vor allem weiße Männer.
Ja, die da dann halt irgendwie so Trump-fanatisch ihr Amt missbrauchen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass du auf einmal aufgrund dieses Föderalismus die Polizei hinter Trump hast. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das die ganz hohen Polizeibeamten, Polizeichefs, dass die sich gegen den gewählten Präsidenten, ich weiß, man könnte jetzt sagen, ja, aber er wäre ja nicht gewählt in ihrer Logik, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Vielleicht fehlt mir da die Fantasie und das wird im November Realität, aber ich kann es mir nicht vorstellen und ich will es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen.
Ja, das ist ja klar, ja.
Ich denke, dass da selbst solche sehr autonomen Organisationen wie die Polizei oder auch das Militär nicht irgendwie Putsch-ähnliche Sachen mitmachen. Und vor allem bei der Polizei ist halt dieser wirklich interessante Punkt, dass es kann, von mir aus kann es sein, dass die, keine Ahnung, die Des Moines-Polizei, dass du da irgendwie einen Trump-Dulli als Polizeichef hast, dass der mitmacht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Mehrheit der Polizei so etwas unterstützen würde.
Ja, also ich glaube auch, dass am Ende Donald Trump es nicht schaffen wird, die Präsidentschaft an sich zu reißen. Das halte ich nicht für machbar, dafür halte ich Donald Trump nicht für qualifiziert und am Ende die Strukturen vielleicht auch zu dezentralisiert dann doch. Was aber, denke ich, eine Realität sein wird, ist, dass Joe Biden dann zwar offiziell Präsident sein wird und vielleicht auch die Verfügung über Militär und weite Teile des Staatsapparates haben wird, dass allerdings ein unglaublicher politischer Druck auf ihm lassen wird, denn er ist dann ein Präsident, der von gut 30%, sage ich jetzt einfach mal aus dem Nichts, der amerikanischen Bevölkerung nicht akzeptiert ist als Präsident an sich. Auch die Demokraten sind keine Fans von Donald Trump, aber sie akzeptieren die Realität, dass er aktuell ihr Präsident ist. Das sieht dann ganz anders aus. Und eine Frage, die wir uns vielleicht noch stellen könnten, womit dann jetzt eine Konsequenz sich herausleiten würde, inwiefern eine Joe Biden-Präsidentschaft aussieht. Und zwar, was passiert mit der Republikanischen Partei? Wird die auf einmal nicht mehr Trump-Partei sein? Aber wie soll das passieren? Wie soll auf einmal all diese Politiker, die zu Trump-Kultisten geworden sind, auf einmal wieder zum Status quo zurückkehren? Und falls sie das nicht tun, wovon zumindest in Teilen auszugehen ist, weil wie soll das stattfinden, wie lässt sich überhaupt noch mit der Republikanischen Partei Politik machen? Wenn die Demokraten nicht gleichzeitig eine Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat haben, wie soll man da irgendwie over the aisle verhandeln, sozusagen, sagt man ja in den USA. Und Biden sagt ja immer, ja, ich bin Experte darum, da drin, dann mit der anderen Seite einen Deal abzuschließen. Wie will man mit einer Seite einen Deal abschließen, die dich nicht als legitimen Präsidenten anerkennt?
Das ist auf jeden Fall eine berechtigte Frage. Erstmal, um das vielleicht einzuschätzen, dass aktuell haben die Demokraten ja das Repräsentantenhaus, haben sie eine Mehrheit, im Senat nicht. Es wird ein Drittel vom Senat neu gewählt und vom Repräsentantenhaus wie viel?
Das ganze Repräsentantenhaus.
Dass das Repräsentantenhaus demokratisch bleibt, ist relativ wahrscheinlich, dass der Senat gekippt wird zugunsten der Demonstranten, wollte ich sagen, Demokraten.
Aktuell ein Synonym.
Ist möglich, aber nicht so wahrscheinlich wie einfach der Sieg von Biden als Präsident. Das heißt, da muss man auf jeden Fall nochmal ein dickes Fragezeichen hintersetzen.
Dementsprechend auch so, ist ganz kurz, so wie ich es aktuell wahrnehme, ich bin jetzt auch nicht top im Thema, aber ist es auch eher unwahrscheinlich, dass so die Demokraten den Senat bekommen. Es wird sogar darüber spekuliert, ob nicht eher noch mehr Republikaner am Ende im Senat landen. Das hat alles mit eben den lokalen Wahlstrukturen dort zu tun. Das ist jetzt natürlich alles schwierig vorherzusagen, wie gesagt, es passieren noch Monate, aber man kann zumindest davon ausgehen, dass die Demokraten nicht die Mehrheit im Senat bekommen und selbst wenn, haben sie immer noch keine Zweidrittelmehrheit, was in Zeiten der Filibuster, ich will jetzt nicht zu weit abrutschen, aber was in den USA auch ein Problem ist, da reicht eine einfache Mehrheit in vielen Fragen oft gar nicht.
Und das mit der Republikanischen Partei, boah, ich habe da wirklich, denke ich, zu wenig Ahnung von. Gibt es eine Person aktuell in der Republikanischen Partei, die einen Führungscharakter hätte, um einen Nachfolger, je nachdem, unabhängig von welcher Strömung innerhalb der Partei, um einen Nachfolgercharakter von Trump zu sein? Gibt es da aktuell jemanden?
Also was heißt Nachfolgercharakter? Also es gibt keinen aktuellen Politiker, der anti-Trump ist und wirklich eine relevante Rolle spielt. Aber es gibt Leute natürlich, wo du sagst, das sind ganz klar Opportunisten und das sind jetzt keine glühenden Trump-Unterstützer. Ted Cruz zum Beispiel ist opportunistisch auf Seiten von Trump, eine große Figur in der Republikanischen Partei, könnte aber am Ende natürlich sagen, okay, dass Donald Trump die Wahl nicht akzeptiert, geht mir zu weit. Ganz klassisch, Marco Rubio war ja auch immer, galt als großes Zukunftstalent in den USA. Sowohl Ted Cruz als auch Marco Rubio sind ja auch 2016 angetreten. Und all das sind dann Leute, wo man sich das fragen kann. Paul Ryan war der Vizepräsidentschaftskandidat damals von, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, wo du letzte Episode gesagt hast, dass der sich auch gegen Trump geäußert hat.
Mitt Romney.
Mitt Romney, genau, der Vizepräsidentschaftskandidat von Mitt Romney. Und aktuell spielt er auch eine Rolle, ich glaube, im Repräsentantenhaus ist er der Minderheitsführer oder so.
Richtig.
Bin ich jetzt nicht ganz sicher, Roman Pieps ist rein.
Die Frage haben wir uns tatsächlich genau auch die letzte Folge gestellt und ist der Minderheitenführer.
Sehr gut. Gut, dass du es gerade im Schnitt für uns dann geklärt hast.
Witzig.
Also es gibt durchaus prominente Personen, wo ich jetzt nicht sagen würde, die könnten sich nicht am Ende von einem Trump distanzieren, wenn der jetzt einen krass autoritären Move durchführt, wie wir ihn aktuell planen. Sie haben sich aber bis jetzt bei all diesen autoritären Moves, die es bereits von Donald Trump gab, hinter ihn gestellt. Und ja, deshalb jetzt, ich habe dir ein paar Namen genannt, was wäre dann vielleicht deine Analyse diesbezüglich?
Ja, ich denke, die Analyse, dass Trump noch eine relativ große Bedeutung in der Republikanischen Partei haben wird und auch danach behalten wird und dann sozusagen das schmollende Kind sein wird und halt einfach durch Filibuster oder durch andere Möglichkeiten die Gesetzgebung der Demokraten verhindert, das ist, denke ich, durchaus wahrscheinlich und wahrscheinlicher, als dass es zu putschähnlichen Zuständen kommt. Also schon aktuell gibt es ja kaum bipartisan agreements, also kaum überparteiliche Zusammenarbeit oder nur sehr, sehr wenig. Und ich denke, das wird einfach komplett nicht mehr möglich sein. Und Trump wird versuchen, so Biden völlig, nicht völlig, aber so gut wie es geht, handlungsunfähig zu machen, wenn die Demokraten nicht den kompletten Kongress gewinnen sollten.
Weißt du, was krass ist rückblickend? Natürlich sind die Russen nicht alleine dafür zuständig, dass Donald Trump die Wahl gewonnen hat. Da haben ganz viele andere Faktoren eine Rolle gespielt, Hillary Clinton und ihre Wahrnehmung in den USA und so weiter. Aber wir wissen ja faktisch, dass die Russen sie haben aktiv Donald Trump unterstützt, gerade in den sozialen Netzwerken und werden damit auch am Ende natürlich Menschen beeinflusst haben. Und ihr Ziel war die ganze Zeit, die USA zu destabilisieren als politisches System. Eben nicht nur, dass dort Fragen kontrovers diskutiert werden, sondern dass irgendwann an den Institutionen selbst und ihren Funktionen gezweifelt wird. Ich würde sagen, Mission erfolgreich, oder?
Ja, kann man sagen. Also um da zu widersprechen, müsste man schon relativ kühn sein.
Ja, ich meine das nur, wie absurd das ist jetzt, vielleicht wenn man von vor 10 Jahren auf die USA blickt. Wir stellen uns gerade ernsthaft die Frage, ob das demokratische System bestehen bleibt, inwieweit diese alteingesessenen Institutionen am Ende funktionsfähig sein könnten, wenn Joe Biden an der Macht ist. Völlig unglaublich, was da mit den USA passiert.
Aber weißt du, was wir auf jeden Fall jetzt vielleicht so als schließendes Fazit zu diesem Themenblock festhalten können? Egal wie die Wahl 2020 ausgeht, Putin wird auf jeden Fall, wenn man sich 2016 und 2020 anguckt, mit 2-0 gewinnen.
Okay, alles klar, akzeptiere ich.
Gut, dann kommen wir damit zum zweiten Thema, was wie gesagt auch ein klein wenig mit den USA zu tun hat, aufgrund der Black Lives Matter Bewegung, jetzt spreche ich es mal korrekt aus, die ja ihren Ursprung oder zumindest die derzeitige Strömung und nochmal Neubelebung ihren Ursprung in den USA hat, aber aktuell ja auch schon Europa erfasst hat im positiven Sinne. Und in diesem ganzen Zusammenhang ist eine eigentlich alte Diskussion wieder aufgetreten, denn inwieweit man konföderierten Statuen abreißen sollte, die Diskussion gibt es gerade in den USA schon länger. Was das jetzt aber alles genau für eine Problematik ist, das beschreibe ich euch in einem Beitrag, den ihr jetzt hört. Wenn Statuen umgestürzt werden, ist dies meistens ein geschichtsträchtiger Moment. So war es beispielsweise, als zum Ende der Sowjetunion eine Lenin-Statue umgeworfen oder als in Bagdad zum Ende der Diktatur eine Statue von Saddam Hussein niedergerissen wurde. Auch die derzeitige Black Lives Matter Bewegung vermag es nun, solche Momente zu kreieren. So wurde im Zuge der Proteste die Statue des Sklavenhändlers Edward Colston im englischen Bristol umgestoßen und in den Hafen geworfen. Die Statue des belgischen Kolonialherren Leopold II. Wurde beschmiert. In Richmond, Virginia, wurde die Skulptur vom Südstaatenpräsident Jefferson Davis umgestürzt. Vielleicht kurz zur Erklärung, die Südstaaten oder auch konföderierten Staaten genannt, kämpften im amerikanischen Bürgerkrieg für die Beibehaltung der Sklaverei. Diese Geschehnisse sind für Simon und mich Grund genug, um über die Frage zu diskutieren, ob auch in Deutschland eine Kehrtwende in Bezug auf die Verehrung von historisch problematischen Persönlichkeiten vonnöten ist. In Deutschland gibt es beispielsweise immer noch Denkmäler und Gedenkstätten für Richard Wagner, obwohl er glühender Antisemit war. In Israel ist es beispielsweise bis heute verboten, Werke von Wagner aufzuführen. Oder ein anderes Beispiel. Auch von Karl Marx gibt es in Deutschland unzählige Denkmäler und Statuen. Das Problem hier? Von solchen Denkmälern fühlen sich beispielsweise Opfer der DDR-Diktatur angegriffen. Außerdem hat Marx eine gewisse Nähe zu antisemitischen Kritikpunkten der Besitzverhältnisse, obwohl Marx selber gebürtiger Jude war. Doch Marx hatte auch rassistische Tendenzen. So diffamierte er den sozialistischen Schriftsteller Ferdinand Lassalle in einem Brief an Engels als, Zitat, jüdischen Nigger, Zitat Ende. Und noch ein letztes Beispiel, das zur aktuellen Covid-19-Pandemie passt. Robert Koch, offensichtlicherweise Namensgeber des Robert-Koch-Instituts, war in seiner Zeit eine Art Superstar der Medizin. 1905 gewann er sogar den Medizin-Nobelpreis. Doch auch Koch hat eine Schattenseite. In der damaligen deutschen Kolonie Deutsch-Ostafrika, also im heutigen Tansania, hat er ohne das Einverständnis der Probanden hochgefährliche Menschenversuche durchgeführt. Jürgen Zimmerer, Professor für die Geschichte Afrikas an der Universität Hamburg, fordert deshalb, dass das Robert-Koch-Institut umbenannt werden soll. Bevor wir jetzt über die ganze Diskussion in Bezug auf Deutschland sprechen wollen, gucken wir uns noch einmal kurz die Situation in den USA/England/Brüssel an und wollen mal kurz erklären, warum es natürlich richtig ist, solche Statuen abzureißen oder auch nur oder auch einfach zu diffamieren, zu beschmieren, sie zu entehren. Ganz einfach, Leopold II., die Statue in Brüssel, die beschmiert worden ist, ist da, denke ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel. Er war einfach Kolonialherr, ihm hat ein Teil Afrikas gehört, er war ein imperialistischer Eindringling, der einfach gesagt hat,
hey. Ganz kurz, ihm hat gesetzlich natürlich ein Teil Afrikas gehört, in moralisch gesehen natürlich nicht, das ist ja der Gag, aber ja.
Ja, das ist ja die Krux an der Sache. Ja, und der dafür Gräueltaten verantwortlich ist und dass so einer Person noch im 21. Jahrhundert ein Denkmal gestiftet wird oder dass es einfach noch steht, ist ein Skandal an sich und natürlich sollen solche Denkmäler abgerissen werden, auch vor allem, weil der Sachwert eines Denkmals ja vollkommen egal ist. Wenn man jetzt irgendeine 5 Meter große Messingstatue von mir in den Garten von irgendjemand anderen aufstellen würde, Garten ist vielleicht oder irgendwie was weiß ich, auf dem Barbarossa-Platz in Köln, dann ist natürlich das Messing nicht das Wertvolle dieser Statue, sondern dass irgendjemand...
Sondern du, Roman, du bist so wertvoll.
Danke, danke. Sondern dass irgendjemand meint, dass ich historisch so wichtig gewesen wäre, dass man mich irgendwie ehren müsste mit einer Statue. Deswegen ist ja die Signalwirkung das viel Wichtigere, wo man entscheiden muss, an so etwas abreißt oder nicht, als der Sachwert.
Ja, genau das ist eben die Krux, weil die Leute das Argument, was immer dann von Republikanern kommt, in dieser Debatte, die ja tatsächlich auch schon länger existiert, ist, ja, aber das wäre irgendwie Geschichtsauslöschung. Man muss eben, das ist eben Teil der Geschichte, aber eine Statue, ein Denkmal, da geht es nicht darum, Geschichte zu erhalten, dann für Geschichte gehst du ins Museum. Natürlich fordere ich und fordert Roman und fordert die Black Lives Matter Bewegung nicht, dass man in Museen alle Büsten von Leopold II. Stürzt oder dass man irgendwie die Geschichtsschreibung über Leopold II. Auslöscht. Nein, es geht um Denkmäler, die eben nicht einfach nur historisches Überbleibsel sind, sondern Glorifizierung der Person und ihrer Taten. Und das ist der springende Punkt. Das heißt, klar, lernt so viel über Leopold II. In einem Museum, hängt so viele Bilder von dem im Museum auf, aber glorifiziert ihn nicht auf dem Marktplatz sozusagen. Das ist der Punkt. Und deshalb ist es völlig richtig, dass solche Leute, die eben natürlich zu Unrecht glorifiziert werden, rückblickend dann halt entehrt werden, ihre Statuen ja in den See geschmissen werden.
Ja, und der springende Punkt ist, dass es wahrscheinlich, also man, die geschichtliche Aufarbeitung, die müsste ja noch viel, viel stärker sein, gerade mit der Kolonialgeschichte. Ich meine, Deutschland hat tatsächlich einen geschichtlichen Brocken, der im Geschichtsunterricht relativ relevant ist, von so ungefähr 33 bis 45. Aber auch die deutsche Kolonialgeschichte müsste einen großen Anteil im Geschichtsunterricht haben, zusätzlich
dazu. Ich habe in der Schule kaum über die Herero oder so zum Beispiel gesprochen. Ich sage kaum, meine gar nicht, bin mir jetzt aber unsicher und deshalb sage ich lieber kaum, aber das sagt ja schon alles. Ich kann mich nicht daran erinnern, ob wir das überhaupt thematisiert haben, wie die Kolonialverbrechen Deutschlands aussahen.
Ich kann mich daran erinnern, dass wir über die Marokko-Krise, die ein Auslöser des Ersten Weltkriegs war, gesprochen
ja,
haben.
Ja, stimmt.
Und da ging es aber tatsächlich dann nicht darum, dass oder wie Kolonialismus, wie verwerflich Kolonialismus, Imperialismus ist, sondern was das für Wirkung auf Europa wieder hatte. Dementsprechend ja. Sollte man sich das Ganze mal halt aus einer afrikanischen, aus einer asiatischen, aus einer südamerikanischen,
aus einer menschlichen
Perspektive angucken. Das auf jeden Fall. So, dann, wenn du jetzt nicht noch irgendwas auf dem Herz brennen hast, könnten wir jetzt über Deutschland sprechen.
Bitte.
Das kam auch falsch rüber. Wir wollen jetzt unbedingt über Deutschland sprechen. Deutschland hat halt so ein paar Persönchen, wo man durchaus auch drüber diskutieren kann, ob sie denn noch Denkmäler verdient haben oder anderweitige Ehrungen.
Ja, und ein Name fällt da ja aktuell in der Öffentlichkeit in einem ganz anderen Zusammenhang ganz häufig. Ich spiele an auf Robert Koch, das Robert-Koch-Institut, davon hören wir ja wirklich täglich, was das wieder für Zahlen zu verlauten hat und so weiter. Wer war Robert Koch? Das hattest du in deinem Beitrag ja schon erklärt. Jetzt also die Frage, sollte man Robert Koch Statuen, vielleicht auch Ehrungen wie Namensgebungen eines Institutes rückblickend rückgängig machen?
Also ganz grundsätzlich, ich weiß gar nicht, ob es Statuen von Robert Koch gibt. Ich finde
mit Sicherheit. Oder mit zumindest Sicherheit. Büsten oder so irgendwo, ja.
Ich denke, also erstmal um den Unterschied von, Robert Koch ist jetzt tatsächlich nicht ein Beispiel, also kein gutes Beispiel, das wäre Richard Wagner, aber bleiben wir mal bei Robert Koch. Da bin ich dafür, dass natürlich jetzt nicht sofort heute in der aktuellen Corona-Situation, aber dass man sich das kurz- bis mittelfristig auf jeden Fall mal anguckt und dass man das Robert-Koch-Institut umbenennt.
Dass man sich das kurz- bis mittelfristig irgendwie mal anguckt, ist eine meiner Lieblings-Politikersprechantworten von Roman.
Nee, aber ich meine es tatsächlich in dem Sinne, weil aktuell hat das Robert-Koch-Institut Wichtigeres zu tun, als über die Namensgebung nachzudenken.
Meinst du, da sind dann Corona-Bekämpfungskapazitäten belastet?
Aber wenn dann wieder Ressourcen da sind, sollte man das natürlich machen. Denn großartige Persönlichkeit, die Robert Koch ohne Zweifels im medizinischen Kosmos war, das, was er da an Menschenversuchen gemacht hat, ist nicht nur das dunkelste Kapitel, so wird das auf der Website des Robert-Koch-Instituts tituliert, sondern etwas, was ethisch absolut verwerflich ist. Und
Teil eben seines Arbeitskosmoses ist. Das ist, worauf ich hinaus würde, weil für mich der springende Punkt ist, also Menschen sind nicht perfekt. Das heißt, jeder Mensch, der glorifiziert wird durch eine Statue, jedem Mensch kannst du vorwerfen, aber er hatte doch folgende negative Punkte. So. Das heißt, nur weil ein Mensch etwas Schlechtes getan hat, heißt das nicht, dass wir keine Statuen mehr über ihn aufstellen sollten, meiner Ansicht nach, weil dann können wir keine Statuen aufstellen, weil dann kannst du keinen Menschen glorifizieren, weil Menschen eben Fehler machen.
Außer Robert Habeck, der macht keine Fehler, bekanntlicherweise.
Alles klar, okay, dann haben wir das nochmal geklärt. Aber abgesehen von Robert Habeck, dann ist natürlich, gibt es zwei relevante Punkte, und zwar, wie katastrophal schlimm sind diese Fehler. Also ob das jetzt jemand war, der mal einen schlechten Gag gebracht hat oder ob da irgendwie Menschenexperimente durchgeführt hat, sind zwei unterschiedliche Kategorien, logischerweise. Und was für mich noch eine Rolle spielt, ist, inwiefern wird das mit diesen Menschen verbunden? Also bei Robert Koch wäre mein Argument, seine negativen Seiten waren nicht nur irgendwelche Dinge, die er jetzt privat ausgelebt hat, irgendwelche Meinungen, die er gehabt hat, sondern die haben seine Arbeit definiert. Er hat als Teil seiner medizinischen Arbeit, die wir ja heute rückblickend eben glorifizieren, wenn wir Institute nach ihm benennen, Menschenversuche durchgeführt. Das ist für mich disqualifizierend. Das ist für mich der springende Punkt, von dem wir heute so häufig in diesem Podcast gesprochen haben. Und deshalb würde ich sagen, sind Ehrungen Robert Kochs in Form von irgendwelchen Büstenstatuen oder Namensgebungen falsch, unangebracht und sollten rückgängig gemacht werden.
Ja, und da ist jetzt die Frage, wie ist es beispielsweise bei Richard Wagner?
Also weil, du stimmst mir zu.
Ganz ja, hatte ich ja am Anfang auch gesagt, ja.
Ach so, okay, ja.
Und bei Richard Wagner ist es ja tatsächlich, wenn man da deiner Argumentation, der ich so grundsätzlich zustimmen würde, ist es ja tatsächlich ein anderer Punkt. Es gibt tatsächlich musikwissenschaftlich Untersuchungen darüber, inwieweit der Antisemitismus, der nicht nur so ein Side-Effekt von Wagner war, sondern er war wirklich glühender Antisemit. Das war nicht so, er hat mal irgendwie was gegen Juden gesagt, er war besessen vom Antisemitismus. Und
Also die Texte, wenn du die dir durchliest, das ist, da geht's immer um Blut, um den Kelch, um Ehre und so weiter. Das ist natürlich jetzt nicht sofort antisemitisch, aber ich meine, der Duktus ist auf jeden Fall unangenehm, wenn du den als moderner Mensch liest, finde ich.
Ja, und bei Richard Wagner könnte man schon mehr argumentieren, dass es da natürlich keine komplette, aber vielleicht eher eine Trennung zwischen Kunst und Künstler gibt. Und deswegen würde ich dafür argumentieren, dass man Richard Wagner vielleicht keine Büsten oder keine Statuen errichtet oder dass es davon keine Statuen gibt, dass man aber vielleicht versucht, die Musikwerke oder die Musik, das, ich weiß nicht, wie genau das künstlerisch geschehen soll, aber dass man die verschiedenen Werke, den Walkürenritt, ich bin Kulturbanause in solchen Fragen, deswegen fällt mir kein anderer Titel noch ein, dass man das irgendwie versucht zu versinnbildlichen in irgendeiner künstlichen Form und diesem Stück huldigt und eben nicht Richard Wagner.
Ja, also ich finde grundsätzlich, man kann nie Kunst vom Künstler trennen, also, aber ich weiß, worauf du hinaus möchtest, und zwar, dass der Antisemitismus kein Pfeiler seiner Kunst ist. Das würde ich jetzt auch sagen. Jetzt kannst du mir vielleicht Studien vorlegen und vielleicht habe ich auch ein zu geringes Wissen über die Musik von Wagner. Wenn es dort wirklich antisemitische Texte gibt, heißt das für mich sofort nicht mehr aufhören, nicht mehr angucken und auch irgendwelche Ehrungen von Wagner rückgängig machen. Wenn aber seine Musik nicht sozusagen vom Antisemitismus lebt und klare sozusagen dieser Antisemitismus in der Musik wiederzufinden ist, dann ist es für mich okay, diese Musik zu spielen, die Musik zu ehren und dann muss sich halt die Frage gestellt werden, wie groß, welche Rolle hat dieser Antisemitismus bei Wagner im Leben gespielt? War das irgendwie eine mürrische Meinung, die der gehabt hat und kaum kundgetan hat? Dann wäre das halt, finde ich, halt eine Sache, wo du sagen musst, was ein Vollidiot, dass er diese Meinung hatte. Aber Menschen sind halt einfach unperfekt und Antisemitismus ist ein großes Problem. Aber wenn er sich aktiv so politisch geäußert hat, sozusagen versucht hat, die Debatte in die Richtung zu bewegen, da fehlt mir jetzt das Wissen, wäre das für mich auch so disqualifizierend, dass ich sagen würde, jegliche Namensgebungsehrungen wie Wagner-Institut, was es vielleicht gibt, vielleicht nicht, sind auch unangebracht.
Gut, dann sind wir ja auch sehr nah beieinander. Jetzt kommt mal nochmal das dritte Beispiel, was ich angesprochen habe. Karl Marx, hat man ja vielleicht schon mal gehört. Ohne Zweifel einer der bedeutsamsten deutschen Philosophen. Und
ich würde sagen, die ist politisch relevanteste Persönlichkeit sozusagen seit seiner Geburt. Also es gab keinen, der die Weltpolitik so beeinflusst hat wie Karl Marx.
Boah. Ja.
Wer sonst?
Ne? Ja. Ja, weil der Status quo schon länger existiert hat als Karl Marx, kann man das vielleicht so sagen. Ich melde mich mal kurz aus dem Schnitt. Im weiteren Verlauf dieser Diskussion werden wir noch genauer erörtern, wie wir diese Aussage gemeint haben, und zwar sowohl im positiven als auch im negativen Sinne Einfluss. Und wenn man diese negative Komponente mit reinnimmt, kann man natürlich darüber diskutieren, dass beispielsweise eine Person wie Adolf Hitler auch einen sehr, sehr bedeutsamen politischen Einfluss im negativen Sinne hatte, das hier vielleicht der Vollständigkeit halber noch einmal erwähnt. Und Auch hier ist jetzt wieder die Frage, ich habe das auch hier niedergeschrieben, dass auch Marx antisemitische und rassistische Tendenzen hatte. Auch hier kam, ich habe mich jetzt nicht mit dem antisemitischen Marxismus, der Tendenz von Antisemitismus in Marx' Lehre beschäftigt. Dementsprechend würde ich sagen, dass es eher einen geringeren Einfluss hatte auf das, was Marx philosophisch und gesellschaftsphilosophisch von sich gegeben hat.
Ganz kurz dazu würde ich eben jetzt auch nur kurz meine Meinung sagen. Ich finde auch, also was an Karl Marx verehrt wird, sind eben die Texte, die ökonomischen Analysen, am Ende welche unglaubliche Wirkung er entfaltet hat als Denker in der Welt, meiner Ansicht nach eine Wirkung, die kein zweiter Mensch entfaltet hat. So wie ich das mitbekommen habe, sind eben seine antisemitischen Tendenzen weniger ausschlaggebend für die Person Marx und auch sein Schaffen. Und damit für mich jetzt kein disqualifizierender Grund, weil gerade wenn du in dieses Zeitalter guckst, wirst du leider Gottes bei sehr vielen relevanten Persönlichkeiten antisemitische Tendenzen finden. Das macht es nicht besser, dass es eben länger her ist. Das ist einfach nur ein Fakt. Aber wie gesagt, für mich ist das eben nicht grundlegend Teil seines Werkes und dessen, was wir mit Marx verbinden und dessen, wofür wir ihn verehren und glorifizieren.
Du hast von Einflüssen gesprochen auf die Menschheitsgeschichte. Die sind natürlich im positiven und im negativen Sinne gemeint. Und was für mich meinst du, Marx hatte keine negativen Konsequenzen geschichtlich?
Nein, also natürlich die Interpretation von Marx, von Lenin und so weiter haben am Ende dazu geführt, dass Millionen Menschen auch umgebracht wurden in scheinbar angeblich kommunistischen Systemen. Das ist ein Fakt natürlich. Ob man Marx dafür verantwortlich machen kann, ist eben eine Frage, die ich eher mit Nein beantworten würde.
Und also ja, das würde ich.
Für mich liest sich nicht aus Marx-Texten, lesen sich diese Systeme nicht heraus.
Da muss ich mich sagen, habe ich mich mit Marx auch nicht gut genug beschäftigt. Er war schon selber umtriebiger Revolutionär, aber ich.
Das ist ja nichts Negatives.
Aber ich weiß jetzt nicht, in wie weit man da irgendwie eine Kausalkette von den Kommunismus.
Die meisten Leute würden wahrscheinlich jetzt sagen, er spricht ja von der Diktatur des Proletariats und so weiter. Aber meiner Ansicht nach ist Diktatur dort anders zu verstehen als autoritäres System, das Menschen foltert, sondern eben, dass die Massen die Politik an sich reißen. Und das ist ja etwas, was man vielleicht auch als eine Art anders formulierte Demokratie verstehen könnte. Also ich will damit jetzt nicht sagen, dass Karl Marx sich die parlamentarische Demokratie, wie wir sie in Deutschland leben, damals irgendwie so vorgestellt hat. Aber wenn er von der Diktatur des Proletariats spricht, so wie ich das verstehe, meint er damit eben nicht diese autoritären Systeme, sondern die Ausführung der Politik durch die Massen. Und das ist für mich nichts Schlechtes.
Keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht gut genug aus. Was bei Marx, also das heißt, diese Kausalketten und so, da eine moralische Schuld zu machen, gibt's vielleicht Wege, aber ne, ist auch strittig. Was bei mir, bei Marx, der strittige Punkt ist, und dafür kann er selber nichts, aber was mich in dem Gedanken verlässt, oder eher in der Meinung, dass man Marx keine Denkmäler setzen sollte, ist, dass er eben von diesem System, von diesen Ländern, von der Sowjetunion, von der DDR so glorifiziert worden ist. Er war der Volksheld. Das ist die damalige Indoktrinierung, die Propaganda. Er ist als ihnen in diesen Systemen als Held verkauft worden. Und wenn man so etwas auch nur in einer geringeren Form in unsere heutige Zeit reinstellt, dann hat das aufgrund der Vergangenheit, weil man Vergangenheit nicht irgendwie reinwaschen kann, immer einen Einfluss auf die Gegenwart. Und dementsprechend, wenn man als Opfer von DDR-Folter, als SED-Verfolgte, als politischer Verfolgte in der Sowjetunion, im Ostblock, in Chemnitz durch die Stadt geht und eine riesige Marx-Statue sieht, das finde ich schon eher kritisch und dementsprechend bin ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich dafür bin, dass sowas aktiv abgerissen wird, aber finde ich das auf jeden Fall kritisch, und wenn es da ein signifikant genuges Problem von solchen ehemalig politisch Verfolgten gibt, dann sollte man solchen Statuen ein Ende
bereiten. Das hast dich jetzt rausgewieselt. Also natürlich gibt es Menschen, die politisch verfolgt wurden und so weiter, das ist keine Frage. Also du musst entweder jetzt sagen, das spielt dann für dich eine Rolle, das magst du
auch oder nicht. Es spielt eine Rolle. Ich bin dafür, dass wenn es wirklich eine einhellige Stimmung von solchen Leuten gibt, dass sie das stört, dann sollten diese Statuen entfernt werden.
Ja. Sehe ich anders, weil meiner Ansicht nach, ich habe ja bereits am Anfang erklärt, wie ich an diese Thematik herangehen würde, und habe bereits ja bei Marx analysiert, dass für mich eben also erstmal der Antisemitismus nicht grundlegend ist, aber auch, wie gesagt, er das in seinen Werken nicht schreibt, was am Ende dann dort teilweise mit Berufung auf ihn umgesetzt wurde. Und dann, also du kannst Personen nicht für das verantwortlich machen, wie sie von anderen eben verstanden wurden. Das,
ich mach das ja nicht ja, ihm.
Was soll ich anderes sagen? Ich habe eine andere Meinung als du dann einfach, was das angeht.
Aber keine Ahnung, okay. Nee, also es ist...
Nee, habe ich doch gesagt. Ja, meiner Ansicht nach...
Das sollte ein Gag sein, sorry. Das hätte ich vielleicht ein
bisschen... Ja, okay. Nur um es klar zu machen, meiner Ansicht nach kann man Personen nicht für das verantwortlich machen, was andere aus ihnen machen, fälschlicherweise, wenn es eben dafür keinen Anlass gibt.
Ja, ich habe ja jetzt auch gesagt, dass ich das nicht notwendigerweise oder zumindest habe ich da nicht den Wissensstand zu, ihm das zum Vorwurf machen möchte. Nur diese Signalwirkung diese Signalwirkung von Statuen, das denke ich, ist das Problematische. So, dann war es das.
Let's agree to disagree.
Dann war es das aber mit der heutigen Folge und wie ich finde auch wieder zwei interessante Themen. Ihr könnt uns sehr, sehr gerne eure Meinung in den Kommentaren, wollte ich schon sagen, in den Kommentaren ist das richtig auf jupopodcast.wordpress.
Ich dachte, was kommt jetzt?
Ihr könnt uns das gerne als Telegramm zusenden, per Reiter. Ja, ja. Nein, ihr könnt uns das gerne auf...
Ich empfange die Brieftaube dann.
Ja, Harry Potter-Style. Auf jupopodcast.wordpress.com könnt ihr das gerne unter der aktuellen Folge kommentieren. Der Link findet sich auch in der Podcast-Beschreibung. Ihr könnt uns gerne auf Twitter folgen, immer up to date zu sein und richtig, das ist der Twitter-Handle. Bewertet uns gerne, wo das überall geht, und wenn man uns irgendwo nicht bewerten kann, dann sorgt dafür, dass man uns bewerten kann.
Schreibt Protestmails.
Ja, genau. Das war das und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns für heute und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Tschüss, Kin.
Adios.